السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat einmal das wahre Kennzeichen eines Gläubigen erläutert und gesagt, dass die wahren Gläubigen jene sind, die für andere, für ihren Bruder das wünschen, was sie für sich wünschen. Ein wahrer Gläubiger wünscht immer für seinen Bruder das, was er für sich selbst wünscht. Das ist ein Prinzip, welches auf jeder Ebene in der Welt von dem eigenen Haus bis zu den internationalen Beziehungen eine Grundlage für Liebe und für Frieden schafft und Streit entgegenwirkt und in den Herzen Sanftmut weckt und die Menschen dazu ermahnt, die Rechte, die sie füreinander haben, einzuhalten. Und ich habe vor anderen fremden Menschen sehr oft diese Lehre vorgelegt und sie alle sind sehr beeindruckt davon. Aber unsere Aufgabe ist nicht nur, dass wir eine gute Sache predigen und andere Menschen eine gute Wirkung dadurch haben, sondern wir müssen durch unsere Praxis auch jedes islamische Gebot und die Schönheit jedes islamischen Gebotes unter Beweis stellen. Die Fremden können uns die Frage stellen, das sind sehr gute Sachen, die ihr erzählt, aber sagt, wie viele von euch denn dieser Lehre folgen? Und wenn dann die Zeit kommt, dass sie dann nicht egoistisch sind und die Schönheit dieses Satzes und dieser Lehre kann erst dann zum Tragen kommen, wenn derjenige, der diese Sache predigt, auch selbst diesem Folge leistet. Und die Besonderheit, die uns auszeichnen vor anderen Menschen, kann nur für die Menschen klar werden, wenn unser Wort und unsere Tat übereinstimmen. Die Leute werden sich nicht zufrieden geben mit dem gesagten Wort, sondern sie schauen auch auf uns. Ich habe während der Reise in Deutschland in der letzten Freitagsansprache auch gesagt, dass als bei der Eröffnung der Moschee der Landrat sagte, dass ihr und den Einwand einbrachte, dass ihr den Frauen nicht die Hand gebt und deswegen etwas Falsches tut. Und ich, als ich darauf antwortete, hatte mir jemand auch gesagt, das ist absolut richtig, jeder hat die Freiheit, seiner Lehre zu folgen und das, was seine Tradition ihm sagt, es ist sein Recht, dass er dem folgt. Und wenn das Volk und das Land dadurch keinen Schaden erhält, dann sollte es erlaubt sein. Aber er sagte weiter, euer Kalif hat das zwar gesagt, aber wir werden erst dann schauen, ob das stimmt und ob es die Wahrheit ist, wenn wir sehen, dass die Ahmadi-Jugendlichen dem Folge leisten oder nicht. Oder die Mehrheit von ihnen dem Folge leistet oder nicht. Wenn wir ein Gebot einer Religion besprechen und hohe moralische Werte besprechen, dann schauen die Fremden auch auf uns, ob wir dies tun. Und was denn unsere eigene Praxis ist. Niemand kann leugnen, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Dinge, die er für die hohen moralischen Werte der Gläubigen genannt hat, und er hat gesagt, dass ihr dann, dass man dann merkt, ob ihr wahre Gläubige seid, wenn auch eure moralischen Werte hoch sind, wenn ihr die Gefühle voneinander beachtet und wenn euer Niveau in dieser Hinsicht steigt. Was ist das Niveau? Was sind die Ebenen, die ihr erklimmen müsst? Nämlich das, dass ihr für den anderen das wünscht, was ihr für euch selber wünscht. Es kann nicht sein, dass ihr um Gerechtigkeit schreit, nur um eure eigenen Rechte zu bekommen. Und wenn es um die Rechte anderer geht, dass ihr dann euch falsch verhaltet. Wenn wir unruhig sind, um unsere eigenen Rechte zu bekommen, dann müssen wir auch genauso eine Bemühung zeigen, um anderen die Rechte zu geben. Wenn wir einen Fehler begehen und wünschen, dass wir uns verziehen wird und dass wir keine Strafe erleiden und erdulden müssen, dann, wenn ein anderer einen Fehler macht, und welches uns beeinflusst, dann müssen wir auch, falls er kein Gewohnheitstäter ist und immer wieder diesen Fehler nicht tut, dann sollten wir auch dieses Verhalten ihm gegenüber zeigen und verzeihen. Wenn aber ein Fehler aufgrund eines Fehlers die Jamaat oder das ganze Volk einen Schaden erleidet, dann ist das kein Fehler eines Individuums und das wird zu einer Straftat für das ganze Volk und die Institutionen entscheiden dann, was dann geschieht, statt dass Individuen etwas entscheiden. Ich habe gesagt, dass in der Gesellschaft, im Alltag, bei dem Umgang miteinander, dass das Recht, das wir uns selber einräumen, dieses Recht müssen wir auch anderen geben. Ist dies so oder nicht? Denken wir in diese Richtung oder nicht? Tun wir dies oder nicht? Und das beginnt mit dem Haus. Dann Freunde, Geschwister, andere Verwandte. Wenn wir auf kleiner Ebene in unserer kleinen Umgebung dies praktizieren, dann können wir dies in der ganzen Gesellschaft auch tun. Dann würden Egoismen beiseite gehen und wir würden anderen Rechte gewähren, wir würden verzeihen, wir würden weniger strafen oder wünschen, anderen eine Strafe wünschen. Und Allah hat im heiligen Koran auch über die Rechte gesprochen und über die Notwendigkeiten, aber auch über darüber nachsichtig zu sein und zu verzeihen. Und Verzeihung zu pflegen. Allah sagt im Heiligen Koran, Alladina yunfiquna fis sarai wad darai wal kazimin al ghayza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Das heißt, jene Menschen, die sowohl, wenn es ihnen gut geht, als auch wenn es ihnen nicht so gut geht, auf dem Weg Allahs spenden und die ihre Wut, ihren Zorn zurückhalten und die nachsichtig und verzeihend sind zu den Leuten. Allah liebt diejenigen, die Güte erweisen. Allah hat hierin jene Menschen darauf aufmerksam gemacht, für jene Menschen zu spenden, die bedürftig sind. Ein Gütiger, ein Muhsin, also Gütiger ist jener, der anderen Nutzen bringt, der für andere da ist, der gute Dinge, rechtschaffene Dinge tut, der auf den Wegen des Taqwa wandelt. Derjenige, der selbst gute Werke tut und für Gott anderen Nutzen gibt und andere auf den Wegen der Taqwa voranschreiten lässt, jener Mensch ist selbstlos, wenn es um die Rechte anderer geht. Er versucht, sowohl verborgen als auch offen für das Wohlgefallen Allahs zu spenden. Und wenn dieser Zustand im Menschen entsteht, dann wird er uneigennützig. Für seinen Bruder wünscht er dann nichts Schlimmes und Übles. Und solche Menschen schreiten auch spirituell voran. Und solche Menschen gehören dann zu jenen Menschen, die Allah liebt. Dann sagt Allah, das Kennzeichen der Gütigen ist auch, dass sie Kontrolle über ihre Emotionen haben. Und ihre Kontrolle ist so, dass diese Kontrolle nicht nur beim Zorn Kontrolle entsteht und sie ihren Zorn unterdrücken, sondern sie drücken ihre Emotionen so herunter, und bei der Prüfung, wenn nach dem Zorn auch die Frage entsteht, anderen zu verzeihen, das ist nichts Kleines, dass man jede Art von Zorn und dass man die Emotionen und Gefühle der Rache aus dem Herzen vertreibt. Das ist eine große Sache, dass man weder zornig wird, noch Rache üben möchte. Nicht nur dies, dass man seine Emotionen beiseite legt, sondern dass man auch Güte erweist demjenigen, der einen Fehler gemacht hat. Das ist eine großartige Sache. Aber Allah möchte, dass ein Gläubiger einen solchen Zustand entwickelt. In den Überlieferungen heißt es, Hazrat Hassan, radiallahu ta'ala anhu, sein Sklave tat etwas Falsches und er war sehr zornig. Und er wollte strafen, als dieser Sklave diesen Vers las, wal Qasimin al-Reza, diejenigen, die ihren Zorn unterdrücken. Und Hazrat Hassan radiallahu ta'ala anhu legte seine Hand herunter und schlug ihn nicht. Und der Sklave wurde mutig und sagte, Wal afina, das heißt, sie verzeihen auch solche Menschen. Und Hazrat Hassan sagte gemäß dem Gebot Allahs, geh, ich habe dir verziehen. Und der Sklave wurde noch mutiger und er sagte, Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah liebt diejenigen, die gütig sind, die Güte erweisen. Und er sagte zu dem Sklaven, geh, ich befreie dich. Du kannst gehen, wohin du willst. Der Wunsch nach der Liebe Allahs, solche Menschen, die das wünschen und Taqwa an den Tag legen, das ist das Verhalten dieser Leute, dass sie nicht nur die Schuld verzeihen, sondern auch Güte erweisen. Der verheißene Messias al-Islam sagt über diesen Vers an einer Stelle, ihr sollt wissen, derjenige, der hart ist und zornig wird, aus seiner Zunge können keine Worte der Weisheit fließen und sein Herz bleibt von der Weisheit verschlossen. Derjenige, der zornig wird und sich selber verlässt, er ist schmutzig und solche schmutzigen Lippen können nicht gute Worte hervorbringen, sie beschimpfen. Sie sprechen, ohne sich zu zügeln. Sie können nicht solche Worte hervorbringen, die tiefsinnig sind, die voller Hikmat und Weisheit sind. Und er bleibt diesen Dingen fern. Zorn und Weisheit können nicht zusammenleben. Jemand, der zornig ist, wird nicht gute Dinge sagen können und er wird nicht siegreich sein. Zorn ist fast wie Verrücktheit und wenn das steigt, dann kann man verrückt werden. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, ihr sollt wissen, zwischen Vernunft und Zorn gibt es eine Freundschaft. Ein vernünftiger Mensch wird nicht ohne Sinn und Zweck zornig. Wenn der Zorn kommt, dann kann man nicht mehr vernünftig handeln. Aber derjenige, der geduldig bleibt und sanftmütig bleibt, ihm wird ein Licht gewährt und in seiner Vernunft und in seinem Herzen entsteht ein Licht und von Licht entsteht weiteres Licht. Und im Zustand des Zorns herrscht Finsternis im Herzen und im Gehirn und aus dieser Finsternis entstehen weitere Finsternisse. Die Lehre des Islam ist voller Weisheit, nämlich, wenn ihr Entscheidungen trefft, und auch wenn der Mensch auch gegen jemanden ist, und wenn es eine Sache ist, wo jemand einen Fehler gemacht hat, auch dann soll man vernünftig entscheiden und nicht zornig, aus Zorn heraus. Manchmal muss man auch Härte zeigen, aber nicht im Zorn. Es ist nicht erlaubt, zornig zu sein und Härte zu zeigen. Im Islam gibt es das Konzept von Strafen, aber dafür gibt es Prinzipien und Regeln. Wenn man voller Zorn handelt, dann kann man nicht vernünftig handeln, dann wird man nicht gerecht handeln. Deswegen sagte der verheißene Messias, al-Islam, wenn ihr voller Zorn handelt und dann eine Strafe gebt, dann wird es eine Härte des Herzens sein. Und wenn die Herzen hart sind, dann können Weisheiten nicht aus dem Mund fließen, sondern die Vernunft geht verloren. Deswegen hat Allah gesagt, ihr sollt euren Zorn unterdrücken. Ihr sollt kühl bleiben und dann entscheiden, ob ihr eine Strafe geben wollt oder nicht. Auch nur dann, wenn ihr die Erlaubnis und die Macht habt. Nicht, dass ihr jeder aufstehen kann und eine Strafe erleiden kann, nur wenn ihr dafür zuständig seid. Ihr sollt geduldig sein und man soll mehr Geduld zeigen. Und der verheißene Messias al-Islam sagt, diejenigen, die geduldig sind, bekommen ein Licht im Herzen und in der Vernunft. Ihr Sinn ist reif und sie bekommen Licht. Und Allah leitet sie, wenn ein Gläubiger mit Vernunft handelt auch wenn es nicht erlaubt ist und nicht gemocht wird. In seinen Entscheidungen, er trifft die Entscheidung nicht mit Schnelligkeit und mit Voreiligkeit, sondern er denkt darüber nach und schaut, was positiv und was negativ ist. Es soll auch klar sein, wie ich gesagt habe, dass nicht jeder die Erlaubnis hat zu strafen. Und wenn jemand sagt, ich habe nachgedacht und ich denke, ich sollte strafen, deswegen werde ich jetzt strafen, das ist nicht erlaubt. Strafen ist in dieser Zeit nur die Aufgabe von den Institutionen, von den Behörden, die dafür zuständig sind. Man kann nachsichtig sein, man kann selber verzeihen, aber für Strafen gibt es Gesetze und man braucht die Hilfe des Gesetzes oder der Behörden, der Institutionen. Wenn man dies beachtet, dann würden die Kleinigkeiten, die Streitereien, die aufgrund von Kleinigkeiten entstehen, nicht entstehen. Und die Zeit und Geld, das Geld, das verschwendet wird, indem man anderen etwas vorwirft, das würde nicht passieren. Wenn ein Gericht jemanden verzeiht und dann soll die andere Partei dann wird die andere Partei zornig, warum ihm vergeben wurde oder warum er keine hohe Strafe erlangt hat. Und er geht in das höhere Gericht. Und diese Sachen sind auch sehr klein, sondern es sind manchmal Kleinigkeiten, keine großen Sachen. Auch im Qaza kommen solche Fälle. Und einige Ahmadis sagen auch, dass wir nicht zum Qaza gehen wollen, sondern zum Gericht, obwohl es nichts derartiges ist, warum man sich solche Anschuldigungen machen muss. Und deswegen schaden sie sich selber. Allah hat uns nicht nur gesagt, dass wir den Zorn unterdrücken sollen, sondern auch vergeben sollen. Und das ist mit einem Sinn und Zweck, warum er das Allah gesagt hat. Allah sagt nicht, dass ihr immer vergeben sollt, sondern er hat uns die Philosophie des Vergebens und der Strafe erklärt und dann gesagt, dass wir dementsprechend eine Entscheidung treffen sollen. Deswegen sagt Allah, Jazau Sayyatin Sayyatu Misluha. Faman afa waslaha fajruhu inallah. Und das heißt, die Strafe für etwas Schlechtes ist genauso groß wie das Schlechte, das getan wurde. Wer aber vergibt mit der Bedingung, dass er dadurch Besserungen erlangt, dann bekommt er den Lohn bei Allah und Allah liebt die Ungerechten nicht. Das Eigentliche ist, dass man den Täter bessert, dass man für Besserungen sorgt, indem man ihm zeigt, dass er etwas Falsches getan hat und nicht Rache übt und Geld verschwendet, sein eigenes und das anderen, die eigene Zeit und die des anderen verschwendet. Und wenn es in den Jamaat-Institutionen ist, dass man dann Argwohn gegen sie hegt. Wenn jemand vergibt und dadurch Besserung erlangt wird, dann ist es besser. Und wenn es besser ist zu strafen, dann ist es erfordert es die Hikmet, dass man straft. Und dass man auch die Behörden aufsucht. Der verheißene Messias al-Islam hat über dieses weise Gebot gesagt, an einer Stelle geschrieben, in Taryakul Qulub, in dem Buch, das Gesetz der Gerechtigkeit erfordert, dass die Strafe für etwas Übles genauso groß ist wie das Übel. Wenn aber jemanden vergibt, mit der Bedingung, dass diese Vergebung dazu führt, dass der Täter sich bessert, statt dass er noch mehr mutig wird und ein eine solche Person wird bei Allah einen Lohn bekommen. In Barahin Ahmadiyya sagt der verheißene Messias al-Islam, die Gerechtigkeit verlangt, dass ein übler Mensch genauso für das Übel zuständig ist, wie er getan hat und so viel Strafe bekommen muss, wie er getan hat. Aber die Nachsicht und die Vergebung soll so sein, dass nicht dadurch noch mehr Übel entstehen, und dann belohnt Allah den Menschen. Wenn man vergibt und das gut für die Besserung ist das eine gute Sache. Das bedeutet, dass dadurch kein weiteres Übel entsteht. Wenn kein Übel entsteht, dann sagt Allah, dass Allah ihm vergibt und dass Allah ihm belohnt, demjenigen, der vergeben hat, so viel wie er möchte. Nachsicht und Vergebung kommen dann, wenn man sieht, dass der Täter in Zukunft diese falsche Sache nicht tun wird. Es gibt Gewohnheitstäter, und jedes Mal bitten sie um Nachsicht und Vergebung. Für solche Menschen ist eine Strafe wichtig. Und die Strafe sollte so sein, dass dadurch eine Reform passiert. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam weiter, etwas Übles wird genauso vergolten, wie das Übel groß ist, aber wenn man vergibt und dadurch Besserung sorgt, dann ist Allah zufrieden damit und wird ihn belohnen. Gemäß dem heiligen Koran ist weder überall Rache gut, noch ist überall Vergebung gut, sondern man muss schauen, wie die Zeit und ob es erforderlich ist, Besserung zu erzielen und was zur Besserung führen wird. Und das, was zur Besserung führen wird, sollte man das tun, statt zügellos zu handeln. Das ist die Lehre des heiligen Koran. Er sagt nicht, dass ihr ohne Prinzipien und ohne Regeln einfach strafen sollt oder ohne Grund vergeben sollt. Es gibt Grenzen, die dem Gesetz sind, und in diesen Grenzen muss man bleiben und schauen, wo mehr Nutzen liegt. Das ist das Konzept der islamischen Strafe und Vergebung. Man sollte für Besserung sorgen. Heutzutage gibt es in den weltlichen Gesetzen für jedes Übel eine Strafe und man wird bestraft für jedes Übel. Und in den Gefängnissen werden die Leute festgehalten, damit sie Besserung erzielen. Aber selbst in den fortgeschrittenen Ländern gibt es Analysten, die schreiben, dass die Täter, die in den Gefängnissen sitzen, manchmal noch radikaler werden in den Gefängnissen. Und weil diejenigen, die Strafe geben und auch diejenigen, die die Täter sind, nur den Gesetzen folgen müssen und nicht Gottesfurcht besitzen. Für die Gläubigen gibt es das generelle Gebot, dass sie versuchen sollten, die Gewohnheit haben sollten, zu vergeben und gemäß dem Zustand des Täters sollte entschieden werden. Allah möchte weder, dass man die Augen verschließt und jedem vergibt, noch, dass man zornig wird und nur straft. Auch wenn man die ganze Zeit vergibt, wird man nicht Besserung bewirken, sondern der Gesellschaft schaden. Und wenn man die ganze Zeit straft, dann entstehen Argwohn und Feindschaften und Hass in der Gesellschaft. Unüberbrückbare Abgründe von Hass. Und der Unfrieden steigt. Wenn wir analysieren und schauen, auf unsere Umgebung schauen, dann sehen wir, dass diejenigen, die denen Übles getan wurde, darauf bestehen, dass der Täter gestraft werden muss, damit für andere dies eine Lehre sei und niemand weitere Fehler machen möge. Und die Täter sagen, dass man vergeben sollte, und auch die Menschenrechtsorganisationen, die heute entstanden sind, tun vieles Gutes, aber es gibt auch ihre Dinge, wo übertrieben wird in Bezug auf Vergebung, und sie wünschen, dass jedem Täter vergeben werden soll. Genauso solche Täter, die Gebote Gottes kennen, sagen, dass Allah gesagt hat, dass ihr nachsichtig sein sollt. Deswegen sollte man vergeben. Denn Allah selbst vergibt auch. Deswegen sollt auch ihr die Pflichten der Menschen erfüllen und die Rechte gegenüber den Menschen erfüllen. Sowohl individuell soll man vergeben, als auch als Jamaat soll man vergeben, egal ob dadurch ein Schaden erleidet wird oder nicht. Das ist das Konzept. Solche Menschen, die dies sagen, die großartig darüber reden von beiden Seiten, entweder sind sie Gewohnheitstäter oder sie wollen keine Gerechtigkeit, sondern nur für sich etwas Gutes herausholen. Sie tun etwas Falsches und dann wollen sie sich vor der Strafe beschützen, indem sie ein falsches Zitat in Bezug auf Gottes Gebot darbringen. Und sie sind egoistisch, diese Leute. Wenn jemand ihnen etwas Falsches tut, dann würden sie niemals vergeben, sondern versuchen, dem Täter zu strafen, und sie haben andere Prinzipien für andere. Sie vergessen das Gebot, dass ihr für den anderen auch das wünschen sollt, was ihr für euch selbst wünscht. Genauso die Leute, die nicht vergeben wollen, und wünschen, dass der Täter immer bestraft werden soll, auch wenn es um ihren eigenen Fall geht, wollen sie, dass sie selber ihnen verziehen wird. Allah möchte, dass und der Islam möchte Gerechtigkeit üben und nicht egoistisch sein. Und der Islam sagt, wenn ihr wisst, dass ihr durch Nachsicht Besserungen hervorbringt, dann ist es besser zu vergeben. Wenn es aber ersichtlich ist, dass ihr ohne Strafe nicht auskommen könnt, dann sollt ihr strafen. Das ist die prinzipielle Lehre des Islams. Nun schauen wir, was der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam getan hat, wie sehr er nachsichtig war und was er den Gefährten dazu lehrte. Ich habe ein Beispiel von Imam Hassan genannt, wie er einen Sklaven verzieh. Das war aber ein kleiner Fehler. Der Höhepunkt der Vergebung, den wir sehen, beim heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in seinem Leben. Diejenigen, für die auch Strafe beschlossen worden war, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verzieh ihnen. Er verzieh nicht Menschen, die eine Schuld gegenüber anderen hatten, sondern gegenüber sich selbst und gegenüber seinen Kindern, die seine Kinder getötet hatten, die seine Familie getötet hatten. Ihnen verzieh er, damit sie Besserung hervorrufen. In den Überlieferungen heißt es, dass eine Person, Abar bin Aswad, die Tochter des heiligen Propheten, sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Zainab, bei der Auswanderung von Mekka nach Medina mit einem Speer verletzte. Sie war auch schwanger und verlor das Kind und verletzte sich. Und aufgrund dieser Wunde starb sie auch. Aufgrund dieses dieser Tat wurde entschieden, dass er getötet werden soll. Und am Tag des Siegs von Mekka rannte er weg. Und als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach Medina zurückkehrte, kam Habar zu dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte: Ich möchte nach Barmherzigkeit verlangen. Ich bin weggelaufen, weil ich Angst hatte, aber ihre Barmherzigkeit hat mich zurückgebracht. O Prophet Allahs, wir waren Unwissende, wir waren Götzendiener. Allah hat uns Rechtleitung gegeben durch sie und uns vor Vernichtung bewahrt. Ich gebe meine Fehler zu. Bitte seien Sie nachsichtig aufgrund meines Unwissens und vergeben Sie mir. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam verzieh diesem Mörder seiner eigenen Tochter. Und sagte: Geh, O Akbar, ich verzeihe dir. Dann sagte er: Es ist die Güte Allahs, dass er dir die Kraft gegeben hat, den Islam anzunehmen. Als er sah, dass eine Besserung kommt, da verzieh er sogar den Mörder seiner Tochter. Hazrat Aisha radhiyallahu anha sagt, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam kein Übel, das ihm gegenüber gemacht wurde, rächte, keine Rache übte aufgrund irgendeines Übels, das ihm gegenüber geleistet wurde. Jener, der das Gift in seine Mahlzeit vermischte, und diese Frau, die jüdische Frau, die das tat, ihr wurde auch vergeben, obwohl einige Gefährten auch darunter litten. Dann Hind, die bei der Schlacht von Uhud den Onkel des heiligen Propheten, sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Hamza, seine Organe, seine Ohren, seine Nase zerschnitt und seine Leber herausholte und diese zerkaute. Als der Sieg von Mekka kam, machte sie das Bett mit den Frauen. Und aufgrund einiger Fragen erkannte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sie und fragte: Bist du etwa Hind, die Frau von Abu Sufyan? Sie sagte: Ja, O Prophet Allahs, ich bin Hind. Und ich bin mit dem Herzen eine Muslima. Alles, was vorher geschah, bitte seien Sie nachsichtig. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam verzieh Hind. Dies hat eine so große Auswirkung auf Hind, diese Nachsicht und Vergebung, dass sie völlig aufrichtig und eine andere Person wurde. Und abends lud sie den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam ein und gab ihm 2 Ziegen und sagte: Ich habe nicht so viel Tiere da, deswegen akzeptieren Sie dieses kleine Geschenk. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam betete: O Allah, gib Hind Segnungen und in seinem Vieh. Und aufgrund dieses Gebets bekam sie so viele Segnungen, dass sie das Vieh nicht organisieren konnte und so viel Ziegen und Vieh bekam. Abdullah bin Abi bin Sulul, jeder kennt den Namen, er war der Führer der Munafikin, der Heuchler. Obwohl er so viele Beschimpfungen äußerte, verzieh der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm und betete auch sein Janaza. Obwohl Hazrat Umar radhiyallahu anhu mehrmals sagte: Beten Sie nicht sein Janaza. Ghar bin Zuhair war ein berühmter Dichter. Aufgrund einiger Sachen gab es eine Strafe für ihn, die bekannt gegeben wurde. Und sein Bruder sagte nach dem Sieg von Mekka: Komm und bitte den heiligen Propheten um Nachsicht. Und er kam nach Medina und blieb bei einem Bekannten und betete das Namaz Fajr in der Moschee, in der Masjid Nabwi, hinter dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und nach dem Gebet ging er zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte: O Prophet Allahs, Ghar bin Zuhair ist gekommen und bittet um Vergebung. Er zeigt Treue. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam erkannte ihn nicht beim im Gesicht. Deswegen sagte er: Darf ich ihn Ihnen vorstellen? Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Ja, er kann kommen. Er sagte: O Prophet Allahs, ich bin Ka'b bin Suher und ein Ansari, ein, obwohl diese, da diese Entscheidung des Todes getroffen war, kam er und wollte ihn töten. Und der heilige Prophet sagte, er wünscht Vergebung, lass ihn. Er sang eine Lobeshymne auf den heiligen Propheten und er zeigte Zufriedenheit und gab ihm auch sein Tuch. Das war seine Nachsicht, seine Vergebung, das Niveau seiner Vergebung, dass er nicht nur nachsichtig war, sondern auch Preise gab und Gebete gab. Der heilige Prophet, sallallahu alaihi wasallam, es gibt unzählige Beispiele seiner Nachsicht. Und diese Nachsicht war so hoch, dass der Mensch sehr überrascht ist. Und der verheißene Messias, sallallahu alaihi wasallam, sagt, die Geliebten Gottes wurden beleidigt, ihnen wurde Leid zugefügt. Aber ihnen wurde gesagt, ihr sollt die Jahilin, die Unwissenden, meiden. Unser geliebter, vollkommener Mensch, der heilige Prophet, sallallahu alaihi wasallam, ihm wurde Leid zugefügt und er wurde beschimpft. Und schlechte Dinge wurden ihm angetan. Aber dieses reine Wesen, was tat er? Er betete für sie. Und da Allah ihm versprochen hatte und gesagt hatte, dass er die Unwissenden meiden wird und beschützt werden wird und diese Menschen ihm nichts antun können. Genauso geschah dies, dass die Feinde des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam seiner Ehre nichts antun konnten und selbst demütig und elend entweder vernichtet wurden oder zu seinen Füßen kamen. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte seinen Gefährten Nachsicht gepredigt und darüber gibt es viele Ereignisse in den Überlieferungen und ich möchte ein, zwei präsentieren. Eine Person kam zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte: O Prophet Allahs, ich habe einen Sklaven, der falsche Dinge tut. Darf ich ihn körperlich strafen? Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Du sollst 70 Mal ihm jeden Tag vergeben. Das heißt, du sollst ihm sehr stark vergeben. Man soll auch seine Menschen, die einem unterstellt sind, gut behandeln. Ich möchte hier auch sagen, dass heutzutage es keine Sklaverei gibt, aber solche Menschen, die das heißt nicht, dass die Mitarbeiter alles falsch machen sollen, sondern sie haben die Pflicht, gut zu handeln, genauso wie es auch das Gebot gibt, dass die Pflicht, die euch auferlegt wurde, dass ihr auch diese Pflicht erfüllen sollt. Auf beiden Seiten gibt es dieses Gebot. Sowohl der Herr soll nachsichtig sein bei Kleinigkeiten, als auch der Angestellte soll die Aufgabe, die ihm gegeben wurde, richtig erfüllen. Über Nachsicht und Vergebung sagt der verheißene Messias, salam, um die Jamaat vorzubereiten, ist es wichtig, dass sie mit ihrer Zunge und ihren Augen und ihren Ohren und mit allen ihren Organen Taqwa an den Tag legt. Taqwa, Rechtschaffenheit, das Licht der Rechtschaffenheit soll überall sein. Man soll hohe moralische Werte zeigen und nicht falsch zornig werden. Er sagte: Ich habe gesehen, dass die meisten Menschen in der Jamaat sehr zornig sind. Bei Kleinigkeiten werden sie argwöhnisch und streiten sich. Solche Menschen haben mit der Jamaat nichts zu tun. Dann sagte Faisal Masih al-Islam, ich denke, was ist denn so falsch daran, wenn jemand jemanden beschimpft und der andere ruhig bleibt und nichts sagt? Jede Jamaat wird durch moralische Werte erzogen. Ihr sollt geduldig sein und ihr sollt in Erziehung vorangehen. Und das Wichtigste dabei ist, dass wenn jemand etwas Falsches tut, dass man für ihn betet. Ihr sollt mit Geduld euch selber erziehen und auch andere erziehen. Und das Mittel dazu ist, dass ihr beten sollt, dass Allah ihn reformiert. Und ihr sollt nicht Argwohn im Herzen hervorbringen. Allah liebt nicht, dass ihr von Sanftmut und Geduld und Nachsicht, die gute, hohe Werte sind, dass ihr diese beiseite legt und wilde Tiere werdet. Wenn ihr in guten Eigenschaften voranschreitet, dann werdet ihr ganz schnell zu Gott kommen. Dann sagte Faisal Masih al-Islam, es ist richtig, dass nicht jeder Mensch gleich ist. Es gibt verschiedene Naturen. Deswegen heißt es im Heiligen Koran, Kullun yamalu ala shakilati. Jeder tut das, was wie er erschaffen worden ist. Aber der Faisal Masih al-Islam sagt, es gibt Menschen, die, wenn sie gut sind in irgendeiner Sache, dass sie dann in anderen Sachen auch schlecht sind. Wenn sie eine hohe moralische Eigenschaft besitzen, dass sie dann auch andere schlechte besitzen. Dann sagt der Faisal Masih al-Islam, aber das heißt nicht, dass man sie nicht reformieren kann. Allah hat verschiedene Gemüter erschaffen. Es gibt hohe Werte und es gibt Schwächen. Aber das heißt nicht, dass man sich nicht erziehen kann und reformieren kann. Sicherlich gibt es verschiedene Naturelle der Menschen und Schwächen. Es gibt Menschen, die Schwächen haben, aber auch andere Vorzüge haben. Es ist nicht so, dass jemand nur Schwächen hat. Man hat beides, aber der verheißene Messias al-Islam möchte, dass wir den Geboten Gottes folgen und uns reformieren und solche hohen Werte zeigen, die ein wahrer gläubiger Mensch haben sollte. Wir sollen immer versuchen, Schwächen zu beseitigen und versuchen, dass wir unsere Umgebung friedvoll machen und die Prinzipien, die der heilige Prophet uns gegeben hat, nämlich ihr sollt das für andere wünschen, was ihr für euch selbst wünscht. Für euren Bruder sollt ihr das wünschen. Möge Allah uns die Kraft dazu geben, dass wir dieses Niveau erlangen können.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.